Nummer 32. Wenn man lächelt, kommen Glückshormone in dein Blut.
Hab ich gehört.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur 32. Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der zum Glück unter keiner Eisplatte begraben liegt, sondern mir gegenüber sitzt, der wundervolle
Peter.
Und mein Name ist Felix. Für alle neu dazugestoßenen Menschen, wir sind die zwei, die sich alle zwei Wochen eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. Immer gegenseitig, also abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird und damit alle überrascht.
Ja, schauen wir mal.
Wir sind auch, vielleicht über sich selber, wir sind auch die zwei, die einen Podcast dreigeteilt haben. Eingangs gibt es jetzt etwas Geplänkel. Wir müssen uns warm sprechen. Wir können nämlich leider nicht schneiden, deswegen müssen wir das in One-Take aufnehmen. Dann kommt die Hauptgeschichte, die heute der Peter erzählen wird. Und hinten raus gibt es einen kleinen Blick in Experience Tirol, die Show mit der großen Frage, was ist das überhaupt? Was kann man dort erleben?
Du sollst mal das Defizit mit dem Schneiden nicht irgendwann einmal beheben.
Nein, ich finde, das ist unser Asset.
Ah, das ist live.
Das ist unsere Berechtigung am Podcast-Markt, dass wir nicht schneiden.
Ah, live ist live. Alles gut.
Experience Tirol, der Podcast, ungeschnitten.
Perfekt.
Unbeschnitten,
wenn das unser, wie heißt es, USB ist, dann
genau.
Passt.
So ist es. Es läuft bei uns auch immer so, dass derjenige, der die Geschichte erzählen darf, eingangs zum Geplänkeln immer eine Frage stellt, damit es einfach ins Rollen kommt. Lieber Peter, du bist der Erzählende, stell mir eine Frage, die richtig Substanz hat.
Ja, die hat Substanz, aber es hat sich in den letzten paar Podcast-Folgen ja eingebürgert, dass wir die letzten zwei Wochen auch ein bisschen reflektieren. Deswegen ganz, ganz eine tiefgründige Frage. Felix, was war los?
Ich möchte mal sagen, dass ich das immer dieses Replizieren von Alten extrem fad finde. Man darf auch mal Neues wagen und sich zu seiner Geschichte eine Frage überlegen, die wirklich Substanz hat.
Recht?
Ja.
Hattest du aufgrund der letzten doch etwas, ja, wie soll ich sagen, mörderischen Geschichte irgendwelche Rückmeldungen bekommen?
Was habe ich gekriegt?
Rückmeldungen bekommen? Was lacht er da?
Das ist geil. Rückmeldungen bekommen ist echt eine scheiß Wortkombination.
Ja.
Na, tatsächlich gab es dermal doch einige Rückmeldungen. Sonst hast du meistens, ja, habe ich gehört, war gut, war nett. Dermal hat es viele überrascht, dass, also die Geschichte kannten viele nicht. Also sie haben es gesagt, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt gelebt habe und es doch spektakulär klingt, haben wir es nicht im Hinterkopf.
Mhm.
Das fängt bei dir an, der das Feedback gegeben hat und hört bei anderen Leuten auf, in Flo und so weiter. Habe auch ein paar Insta-Kommentare gelesen, die gesagt haben, ja, das ist eine große Vertuschungsaktion, die damals gelaufen ist, Skandal. Das kann ich nicht beurteilen. Also es war recht lustig, die Rückmeldungen.
Hast du unter deinen Followern so Verschwörungstheoretiker?
Nein, wir haben das, also weil das war auf Experience Tirol, auf der Instagram-Page okay. Stand das dann. Ja, ist gut. Also ich habe mir eigentlich ja nicht mit so viel Emotion gerechnet, aber irgendwie hat das die Leute berührt.
Mhm. Das glaube ich auch. Mir hat es auch getaugt, weil ich es auch nicht gekannt habe und insofern sind solche Sachen immer sehr spannend.
Ja, ja, das ist True Crime. True Crime. Thema ist natürlich auch sehr awoke, das interessiert die Menschen. Ist immer ein bisschen handig, weil es gibt ja noch Familienangehörige von den Opfern, das ist immer ein bisschen blöd. Mhm. Aber jetzt in dem Fall sitzen die in Kanada und da habe ich gehofft, dass es nicht so tragisch ist. Aber ja, ich war auch selber überrascht. Also ich habe den Fall ja vom Julian erzählt bekommen, dann recherchiert und musste auch sagen, habe ich nicht im Kopf diesen Aufruf im Tirol heute und so, dass da wirklich, das habe ich nicht, auch die Buchpräsentation war mir alles nicht bewusst, insofern spannend.
Trotzdem will ich die nicht ganz auslassen, weil die letzten zwei Wochen ist wieder viel passiert.
Ist das so?
Ja, kannst du dich erinnern, wir waren zum Beispiel in Wien.
Ah, ja.
Und ich finde, das war schon von der Thematik her eine relativ spannende Reise, oder?
Ja, total. Wir sind 4,5 Stunden mit dem Zug hin und am gleichen Tag wieder zurückgefahren. Haben in der Zeit viele nette Menschen beobachten dürfen, haben den einen oder anderen Kaffee getrunken. Das war gut.
Hm?
Ja.
Möchtest du nicht auslassen über den Inhalt, was wir da gemacht haben?
Da ich nicht weiß, ob das offiziell ist und nicht weiß, ob das Ganze legal ist, darüber zu sprechen, tue ich mich etwas schwer. Man kann es ja umschreiben. Es gibt ja sowas Ähnliches wie Weltausstellungen alle paar Jahre und da hat jedes Land dann einen Pavillon und jemand muss es ja vorbereiten. Und um das vorbereiten zu können, braucht man mal vorbereitende Vorbereitungsmaßnahmen, wo man Themen findet und da fragt man Menschen, unter anderem uns, was könnten Themen sein, die man dort präsentiert.
Dann würde ich jetzt einfach den Mantel des Schweigens über dieses Thema decken.
Du meinst, dass wir für den Startworkshop der Expo 20 in Belgrad dabei waren?
Sag nichts.
Nein, ich sag das auch nicht. Nein, kein Wort. Ist ja keine große Sache. War total nett, war schön, war eine schöne Reise, schönes Thema. Was daraus wird, keine Ahnung. Solche Dinge haben immer viel Vorlauf, viele Menschen, die mitgestalten, mitreden. Für uns große, für sie kleine Budgets. Ja, schauen wir. Na, war gut. Generell war es gut. Generell die 2 Wochen. Also ich finde es beruflich gerade sehr aufregend, weil sich viel tut. Experience Tirol, die Show, also das ist im Kaufhaus Tirol 2. Stock. Das läuft unserer Meinung nach sehr, sehr gut. Mit jedem Monat ein bisschen besser. Bei Regen immer toll, bei gutem Wetter weniger toll. Das ist aber ganz normal. Es gab einen Eigentümerwechsel. Oft werden wir gefragt, was macht es mit euch? Da können wir sagen, derweil einmal nichts, weil wir noch nicht wissen, wie wird das Haus in Zukunft positioniert. Bleibt es Einkaufszentrum? Ist es Einkaufszentrum mit Unterhaltung, also Entertainment? Kommen Büros rein, wie auch immer? Und das sind für uns schon wichtige Fragen für die Zukunft, aber total spannend. Mhm. Was passiert, wenn jemand um 100 irgendwas Millionen Euro ein Haus kauft und was macht er dann draus? Das ist total spannend, das zum Beobachten. Und sonst haben wir unsere anderen Projekte, wo wir Immersionen bauen dürfen, also Räume, wo man inhaltlich und emotional in ein Thema eintaucht. Da dürfen wir ein paar begleiten. Leider nicht drüber reden, aber es macht sehr viel Freude und Spaß.
Ja, ich glaube, da haben wir jetzt genug Eigenwerbung untergebracht in der Einleitung.
War das Eigenwerbung?
Ja.
Du hast gefragt, was war beruflich und habe ich gesagt, was beruflich
war. Ja, aber du hast relativ geschickt umschrieben, würde ich sagen.
So ist es.
Also insofern.
Also wenn ich wirklich Eigenwerbung machen darf, dann will ich jetzt, bevor die Geschichte kommt, noch sagen, bitte bewertet unseren Podcast. Das geht auf allen Plattformen, wo es eben geht. Von Spotify über Apple bis zu anderen. Und bitte bewertet, falls ihr unsere Show besucht habt, auch die Show auf Google, TripAdvisor und Co. Da ist uns sehr geholfen, weil dann unsere beiden Herzensprojekte gut gesehen werden.
Unbedingt. Das würde uns sicher freuen und die Sichtbarkeit noch einmal entsprechend erhöhen. Also insofern bitte für beides entsprechend abstimmen. Haben wir riesen Gaudi damit.
Lieber Peter, fühlst du dich jetzt ready für deine heutige Geschichte?
Das werden wir sehen, aber...
Los geht's!
Danke. Felix, ich glaube, du kannst dir eh vorstellen, worum es in der heutigen Folge geht.
Absolut.
Eben, weil ich dann nämlich bei unserem letzten Familienausflug schon Bilder davon geschickt habe.
Ja.
Bis zum meinen letzten Besuch, wie ich dort gewesen bin, habe ich mir gedacht, ja, recht lässig, aber für eine ganze Folge gibt das Gebäude eigentlich, der Gebäudekomplex, um den es halt geht, nicht nur her. Bis wir eben Ende August bei einer Führung dabei waren, die mir richtig getaugt hat. Und die für mich so viele neue Erkenntnisse gebracht hat, dass ich mir gedacht habe, hoppala, nein, das muss ich dir jetzt schon erzählen. Insofern.
Mir und allen Hörerinnen.
Ist so. Und schuld dran ist der Patrick Moser. Seines Zeichens, wie heißt das heutzutage? Ich weiß nicht genau, Master of Geschichte oder so. Master of Arts? Nein, ich weiß nicht.
Ja, Master of Geschichte.
Gut. Master of Geschichte, der uns da in einer sehr unterhaltsamen Führung, also wirklich ganz unerwartete Einblicke ermöglicht hat. Also, es geht um ein Gebäude, also wie gesagt, ein Gebäudekomplex. Und ich vermute mal, dass den jeder von uns zumindest vom Vorbeifahren kennt. Er liegt im Eisacktal und ist so massiv, dass man den Zweck schon beim Vorbeifahren erahnen kann. Es ist eine unüberwindbare Talsperre. Wobei allein schon der Ort, wo die platziert ist, irgendwie komisch ist. Reingepfercht quasi rechts und links sind zwei Berge. Er liegt aber nicht an einer Grenze, auch nicht an einer historischen Grenze. Und trotzdem ist er dort platziert. Aber warum lei? Das ist eins von vielen Punkten und die Geschichte hätte ich dir gerne heute erzählen. Bist du dabei?
Es nutzt ja nichts. Na gerne, ich freue mich sehr darauf. Ja.
Also ganz konkret, es geht um die Festung, Franzensfeste, also die Burg vom Franz, wenn man so will. Gemeint ist da natürlich der österreichische Kaiser Franz der Erste. Ein Ort, ich habe schon angedeutet, weit mehr wie ein Bauwerk. Es ist ein Mythos, es ist eine Legende, es ist, wie kann ich pathetisch sagen, es ist ein Monument der Widersprüche. Die Franzensfeste mit 65.000 Quadratmetern die größte historische Anlage, die Südtirol zu bieten hat. Erbaut in Rekordzeit, geheimnisumwoben durch Geschichten von verschwundenem Gold und bis heute wirklich ein faszinierendes Denkmal kaiserlicher und somit österreichischer Macht und mitunter wahrscheinlich auch ein bisschen Größenwahn. Aber dazu ein bisschen später. Wer die Festung heute besucht, der wird schnell merken, boah, die ist ja riesig. Obwohl es von außen schon enorm ausschaut, ist, wenn man reinkommt, diese innere Dimension noch einmal viel größer. Es ist ein Gebäude, das quasi ein gesamtes Tal absperrt. Es ist eine Festung auf drei Ebenen und somit ein gestaffeltes Bollwerk, das für sich komplett autark konzipiert und funktioniert hat. Die Franzensfeste wurde zwischen 1833 und 1838 in nur 5 Jahren erbaut. Also extrem schnell, wenn man denkt, wie riesig das ist und auch wenn man überlegt, wie lange heutzutage so eine, wie nennen wir das, Konzeptphasen oder sowas dauern, geschweige denn Bewilligungsverfahren oder was, da sind 5 Jahre Bauzeit für diese Kubatur unfassbar.
Allerchals.
Das haben wir letztes Mal gehabt, gell? Ja. Aber wie gesagt, um das auch ein bisschen zeitlich einzuordnen. Also wir sehen in einer Zeit, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit heute, eine Zeit von einem ganz massiven Umbruch, wieder mal. Und das gleich auf mehreren Ebenen. Die Ideen von der Französischen Revolution, die haben sich in Europa so quasi manifestiert. Es brodelt sehr im sozialen Bereich, diese Umbrüche fangen gerade an. Politisch beginnen sich die nationalstaatlichen Ideen auszubreiten und die technische und damit auch die militärische Revolution macht in der Zeit einen immensen Sprung. Wir befinden uns also im sogenannten Vormärz, also so, umschreiben wir es mal ein bisschen Biedermeierzeit, und in der Zeit beginnen sich die Dinge massiv zu ändern. Auch wenn das wahrscheinlich ein paar Herrschaften im Habsburgerreich nicht so ganz wahrhaben wollen, wie schnell diese Dinge sich ändern. Eher lebt man damals, also gerade in den Herrscherkreisen, ein bisschen in der Unsicherheit, in der Angst, weil auch Napoleon ist ja erst vor 20 Jahren quasi durch Europa durchgerauscht. Also diese Angst ist noch sehr präsent und wir sehen schon wieder, 1830 war in Frankreich schon wieder eine Revolution. Mit Belgien und Griechenland gibt es 2 neue Königreiche. Polen versucht gerade den Zahn loszuwerden. Also rund um Österreich, rund um Adum, überall Aufstände an allen Ecken und Enden. Und auch die Idee der Gründung des Nationalstaates Italien fällt in die Zeit. Also Mozart Stress für diese absolutistischen Herrscher in Europa, weil der Druck rund um Adum also extrem beim Steigen ist. Und wie lautet die Antwort auf solche Szenarien? Immer eine ähnliche: Schutz des Kernlandes und somit auch der Alpenpässe.
Kerngeschäft oder Kernlandes?
In dem Fall Kernlandes, aber natürlich, das Kerngeschäft ist immer die Essenz von allem, weil wenn das zusammenbricht, dann ist natürlich schnell Sendepause. Und wenn das Ganze nachher noch ein bisschen mit Panik und so weiter unterstützt ist, ja, dann wäre Zeit zum Luxus und dann heißt natürlich alle Sachen in die Hand nehmen und Tag und Nacht buckeln und bauen. Und genauso war es bei der Festung Franzensfeste. Also eine Bauzeit von nur 5 Jahren ohne moderne Baumaschinen, die ist überhaupt nur mit einem unglaublichen Personalaufwand möglich. Also in dieser Zeit arbeiten, kommt jetzt auf die Jahreszeit davon, zwischen 3.500 und 6.000 Leute aus allen Teilen vom Habsburgerreich an der Baustelle. Und somit wird das die größte Baustelle ihrer Zeit in ganz Europa. Also zum Vergleich, Brixen, was quasi die Nachbarstadt ist, hat damals 3.000 Einwohner. Also mit einem Schlag, also quasi über Nacht, wird die Baustelle die drittgrößte Stadt Südtirols nach Bozen und Meran. Und das Arbeitsheer quasi, das ist aus Leuten aus dem ganzen Habsburgerreich bestanden. Also man hat, damit man überhaupt 6.000 Leute herbringt, hat man die von allen
Kronländern,
wenn du so willst, eingezogen und das nochmal ergänzt um entsprechende Bausoldaten, zivile Bauhandwerker für Tirol und Oberitalien, also für Tirol war das ein enormer wirtschaftlicher Impuls. Die meisten waren nachher zwar in Barackenlagern im Eisacktal unterbracht, was ich mir vorstellen kann, dass das auch für die Logistik enorme, also gerade Essen und so weiter, eine enorme Herausforderung war, die alle permanent zu umsorgen. Ob das immer reibungslos funktioniert hat, das weiß ich nicht. Aber was ich schon weiß, das sind die Kosten. Rund 2,6 Millionen Gulden. Eine gigantische Summe für die damalige Zeit hat das kostet. Also heute waren es ungefähr 60 bis 70 Millionen Euro. In Wikipedia steht 400. Aber ich glaube, da sind meine Quellen besser. Aber auch dafür hat man, also in den 1830er Jahren ist das ein Vermögen in einer Größenordnung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ein Jahreshaushalt von einem kleinen Staat. Also mit dem Geld hat man die Möglichkeit, ganze Städte, Armeen oder Eisenbahnen zu finanzieren. Und selbst der Kaiser hat da mal nachgefragt und gesagt, was ist denn da los? Ist die Festung aus Silber oder was? Also es war einfach eine enorme Investitionssumme. Und jetzt kommt der erste Gag in der Geschichte. Obwohl die Festung in Rekordzeit und mit wirklich viel Raffinesse gebaut worden ist und auch als konzipierte Talsperre für einen Brenner gegolten hat, war sie militärisch mit dem Eröffnungstag vollkommen für die Fisch. Die strategische Bedeutung, also die Rechtfertigung, hat sie mit dem Eröffnungstag verloren. Der enorme Aufwand, diese massiven Kosten, einfach umsonst, total für den Hugo. Mit dem ersten Tag, die Technik der Artillerie hat sich weiterentwickelt, die Kanonen sind stärker geworden, die Reichweite länger, die Transportwege waren ganz andere, als wir es früher mit Kutschen und was weiß ich was. Also kurz gesagt, die Franzensfeste ist so imposant, wie sie dasteht, so imposant, wie sie ist, verlor quasi mit dem Durchschneiden vom Bratenbantel total ihren Sinn. Dabei war sie wirklich gefinkelt geplant. Also eigentlich eine Meisterleistung und eine Endausbaustufe des oberirdischen Festungsbaus. Also durch ihre optimale Anpassung im Gelände, diese großen Feuerfronten gegen Feind, bombensichere Geschützstellungen, Unterkünfte für Menschenmaterial, alles perfekt. Gell? Die Trennung der einzelnen Festungswerke durch Treppen und Rampen, die Innenverteidigung, alles war perfekt. Man muss sich das so vorstellen, wenn jemand noch nie da war. Die Festung, ich habe es davor erwähnt, ist in drei Teile geteilt. Der untere Teil, wo man reingeht, das liegt also am Talboden, heute sogar teilweise unter dem Stausee, wenn man vorbeifährt. Da sind die Eingangstore, da sind die Wirtschaftsgebäude, da ist das erste Verteidigungsbollwerk. Alle, habe ich schon gesagt, funktionieren komplett autark. Also man hat sich immer wieder zurückziehen können und so weiter. Die mittlere Festung, da sind diese riesigen, diese mächtigen Kasematten drinnen. Munitionsmagazine, Soldatenunterkünfte, alles total symmetrisch, alles eingebettet in die Topografie. Und von da, nächstes, führt die längste durchgängige Treppe Europas nach oben. Mehr als 450 Stufen. Das ist wie ein Einflugschneisen, kerzengrad durch den Berg und die verbindet die obere Festung so quasi mit der mittleren. Es gibt da drinnen kein Podest, kein Kufen, gar nichts. Das geht einfach schnurstracks geradeaus. Also wenn da irgendwann einmal Kugelschnapp ist, dahin. Also schaut super cool aus. Man geht zuerst durch du kommst nur mit der Führung ein. Also allein kannst du es nicht machen. Weil ich glaube, sie haben schon ein bisschen einen Stress, wenn da einer wirklich ein bisschen fliegen tat. Außerdem ist es enorm weit. Also da brauchst du schon eine gewisse Kondi. Man geht durch einen kurzen Stollen ein, birgt nach und um eine Ecke und nachher steht diese ewige Treppen vor dir. Also wie gesagt, mit den Buben ist das gut gegangen, aber es waren ein paar Leute in der Gruppe, die haben schon da geblasen. Ältere sind sogar unten geblieben und das war, glaube ich, gar nicht blöd. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Jungs damals, auch die Soldaten da in einer vollen Montur mit der Wolken, keine Ahnung, 15 Kilo oder sowas da eingekraxelt sind, das ist nachher wahrscheinlich relativ anstrengend. Aber, wie gesagt, wenn man es erreicht hat, wenn man oben ist, nachher erreicht man die obere Festung und die thront nachher wie so eine Krone über dem ganzen Tal. Da hat man natürlich die beste Aussicht Richtung Norden, Richtung Süden, also Richtung Brennaufe oder Oi. Und da drinnen gibt es ebenso diese Kasematten, Skistarten und Verpflegungsstationen und so weiter. Das ist halt der beste Überblick über das ganze Tal. Die Bauweise damals war revolutionär. Also es ist nicht nur quasi, so wie man sich das vorstellt, ein Schloss oder so eine Trutzburg, sondern es ist wirklich absolut ein komplexes Verteidigungssystem, das fast organisch da mit der Umgebung verschmilzt. Meterdicke Mauern, damals aus Granit, Ziegelgewölbe, Skistarten, die im Zickzack sich öffnen und so weiter, sodass ein Angreifer gar nicht in einer geraden Linie angreifen hat können. Die Festung ist wie ein riesengroßes Putzle aus 20 Millionen Ziegelsteinen. Also schaut innen wirklich, ja, wenn man das so sagen kann, spektakulär aus, vermischt mit gewaltigen Granit, Steinblöcken und so weiter. Als kleine Episode haben wir gehört, dass beim Bau einige, obwohl alle Ziegelsteine markiert waren, doch verschwunden sind. Und Gerüchte besagen, dass die noch heute in einigen Bauernhäusern rund um und um, dass die wiedergefunden worden sind. Aber wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Übrigens, weißt du, was Kasematten sind?
Nein. In ihre Lager hinlegen.
Es klingt so ähnlich.
Ich glaube, Matte.
Ja, eben. Könnte man so ableiten. Aber es kommt, glaube ich, aus dem Französischen. Woher weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Müssen wir mal googeln.
Kasematte.
Kasematte, also Matte und Käse könnte sein.
Das klingt gemütlich.
Aber wie dem auch sei, nein, es sind diese tonnenschweren, riesigen, gewölbten Räume im Innern. Das ist eine Kasematte. Und da haben sie vorwiegend, das ist einfach ein Rundbogen, vorne und hinten zu, vorne ein kleines Loch, hinten ein kleines Loch. Und da waren die Kanonen drinnen. Vorne haben sie rausgeschossen und das hintere Loch haben sie gehabt, damit der Rauch auch wieder abziehen kann. Und was glaubst du, wie viel Schuss haben die abgegeben? So zeitlich? In einer Stunde oder so?
Gar keinen, weil sie das nie verteidigt haben.
Das stimmt, aber warum hat man solche... Was glaubst du, wenn wir sie das durchgerechnet haben? Wie viele Schüsse kann so eine Kanone abgeben?
In einer Stunde, in einer Minute oder in was willst
du? Ja, zum Beispiel. In einer Stunde.
In einer Stunde? Sechsmal.
Es waren genau zwei. Also du schaffst in einer halben Stunde...
Das ist langsam. Weil die Schützen letztes Wochenende haben sie auch so 5-Meter-Kanone gehabt, die haben schon alle 10 Minuten laden können.
Ja, zieh schon mal.
Puff gemacht. Und, ja.
Die haben alle halben Stunde schießen können, weil sich der Rauch wieder verziehen hat müssen.
Deswegen, ja.
Und zwei Schuss in einer Stunde ist jetzt relativ wenig.
Darauf kannst du das Gegner einstellen.
Was muss man machen, um das Ganze zu lösen?
Das Loch hinten größer.
Das war wahrscheinlich eine Überlegung gewesen. Da hatten es noch vielleicht einer kommen können. Nein, es war einfach das. Dann muss ich einfach 90 solche Kasematten bauen. Und dann kann ich von oben anfangen. Bum, 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 bum. Und nachher ist das auch irgendwie eine gewisse Frequenz. Nicht?
Wenn ich das Geld dafür habe, gut. Sonst würde ich das Loch größer machen.
So ist es.
Und zwei Leute hinten hinstellen, aber...
Aber eben, es war eine Möglichkeit, dass ich damit öfter schießen kann, als wieder zweimal die Stunde. Nicht. Mhm. Aber noch viel schlimmer... Zu der Zeit haben sich nachher die Hinterlader entwickelt. Nicht? Also somit war die Einrichtung auch überholt und mit dem Schnellfeuergeschützen, das nachher in weiterer Folge gegeben hat, war sowieso wieder alles anders. Aber jetzt kriegst du wieder ein Gag.
Aber das war noch gar kein Gag.
Nein, das ja, kannst du auch nehmen, dann war es vielleicht der zweite oder der dritte da drinnen. Die Festung hat so viel gekostet, dass sie sich überhaupt keine Kanone mehr leisten haben können. Also es waren gar keine drinnen. Also auch keine alten, also auch keine Vorderlader. Und somit hat man diese Kasematten, waren dann halt, was weiß ich, Munitionsdepots, Unterkünfte oder irgendwelche anderen Schutzräume.
Doch, mit Matten.
Ja, eben, stimmt, ja. Eben. Aber ist schon ganz witzig, oder, dass eigentlich das nicht einmal eine Bewaffnung zustande gekommen ist.
Ich meine, jetzt auch witzig der richtige Ausdruck ist, aber...
Nein, der Witz liegt eher in der Planung oder sowas. Oder in der Finanzierung, wo auch immer du den jetzt siehst. Aber, wie gesagt, die ganze Architektur war echt gefinkelt und so angelegt, dass sogar Explosionen im Ernstfall nach oben abgeleitet werden und nicht quasi in diese Kasematten rein. Es war ein absolut für die damalige Zeit super durchgedachtes Sicherheitssystem. Das, wie man damals geglaubt hat, dass da überhaupt nie jemand durchkommen, hat keinen, aber es war alles umsonst. Also es war umsonst, es hat nie einer gebraucht, vor allem auch die Lage, ich komme da sicher später nochmal kurz drauf zu sprechen, die Lage war auch so, ja, da greift einfach keiner mehr an, also die Franzosen sind auch nie mehr gekommen. Also insofern, naja, das Ganze ist dann in so ein so Auton-Röschenschlaf verfallen. Also diese Franzensfeste hat ja keiner braucht. Ausgelegt war sie auf 1000 Soldaten und in den folgenden Jahren waren halt vielleicht gerade und gerade mal 70 drinnen, die das halt, ja, die da ihren Dienst abgeleistet haben. Während des Ersten Weltkriegs hat man das Gebäude nur kurzfristig als Lazarett verwendet oder als Marodenhaus, wie man es damals genannt hat. Und nach dem Ersten Weltkrieg, ist eh klar, wo Südtirol dann zu Italien gekommen ist, haben sich das die Italiener einverleibt und den großen K&K-Adler, man muss sich das vorstellen, der ist total, wie soll ich sagen, der ist optisch steril. Da ist nichts Kunst oder schön oder irgendwie angeweißelt oder sowas, sondern der ist wirklich, da ist viel Stein, Beton, Grau. Das Einzige, was ich gehabt habe, war eben einen großen K&K-Adler am Eingang, also einen riesigen sowas, ja, Herrschaftssymbol, den haben die Italiener nachher ummontiert und der liegt immer noch in Rom als Kriegsbeute. Und die geben sie auch nicht her, weil sie haben gefragt, ob sie nicht so quasi für die Ausstellung oder sowas wieder aufhängen könnten. Und sie sagten, nein, der bleibt bei uns. Also, auch wenn es jetzt...
Dürfte ihnen gefallen.
Ja, auch wenn es jetzt über 100 Jahre her ist, spannend. Spannend, spannend. Aber wie gesagt, diese Festung, Franzensfeste, hat nicht nur so Skurrilitäten zu bieten, sondern eben auch seine berühmteste Episode, das Goldgeheimnis. Hast du mal gehört davon?
Ja.
Magst du erzählen?
Nein, du bist dran. Ich habe davon gehört vor ungefähr 17 Minuten.
Ach so. Am 16. Dezember 1943 wurde die Festung zum Lagerplatz eines gewaltigen Schatzes. In versiegelten Fässern und Kisten wurden mit dem Zug von Rom kommend von der italienischen Nationalpark 127,5 Tonnen Gold in Form von Barren und Münzen in einem vorhandenen Felsstollen in der mittleren Festung eingelagert. Umgerechnet auf heute wieder war das ungefähr ein Wert von mehr als 4 Milliarden Euro. Aber ich muss jetzt wahrscheinlich schon am Anfang alle enttäuschen, zumindest ein bisschen. Das Gold ist nicht lange in dem Stollen geblieben. Bis zur Kapitulation von der deutschen Wehrmacht in Italien am 3. Mai 1945 sind insgesamt von den 127 Tonnen Gold sind 102 Tonnen sofort abtransportiert worden. Und zwar in zwei Lieferungen sind die nach Berlin gegangen zur Finanzierung der gemeinsamen Kriegsführung. Ein weiterer Teil ist in die Schweiz gegangen, in Banken. Also man wusste ziemlich genau, wo das Gold hingegangen ist. Im Stollen sind nachher noch 25 Tonnen Gold verblieben. Aber auch die sind nachher im Mai von einer amerikanischen Infanterieeinheit beschlagnahmt worden und kurz darauf nach Rom gebracht worden. Also der Großteil des italienischen Goldes, das nach Deutschland abtransportiert worden ist, ist nachher auch von den Amerikanern in einem thüringischen Bergwerk entdeckt worden. Und somit gibt es gar nicht so eine große Story. Aber es ist eine große Story geworden. Und zwar deswegen, weil immer noch ein kleiner Rest von diesen 127 Tonnen nicht aufgefunden wurde. Und das hat damit zu tun, dass einfach die Dokumentation nicht gut war, dass es Kriegswirren gegeben hat, dass vielleicht durch den Transport auch das eine andere oder andere einen natürlichen Schwund gehabt hat. Man weiß es nicht so genau. Und wenn man Dinge nicht weiß, dann bildet natürlich so ein Goldschatz einen perfekten Nährboden für alle, haben wir schon gehabt heute, Verschwörungstheoretiker. Aber bei der Führung hat man uns gesagt, man hat das Ganze ja extrem renoviert und auch da hat man nichts mehr gefunden. Aber ob das stimmt?
Vielleicht, wir können nur vertrauen.
Ja, vielleicht gibt es jetzt in Südtirol ganz reiche Unternehmer, die davor, was weiß ich, ein Sanierungsunternehmen gehabt haben. Man weiß es nicht. Aber wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen zusammenfassen, dann lasst mir das Gefühl nicht los, dass neben, sagen wir mal, Fehleinschätzungen, was die Planung betrifft, auch der Größenwahn eine gewisse Rolle gespielt hat. Zudem ja Franzensfeste nicht gleich als Solo-Festung geplant wurde. Das musst du dir vorstellen. Das heißt, es ist noch eine viel größere Festung geplant gewesen am Eingang ins Buschertal, was wahrscheinlich mehr Sinn gemacht hat, weil sie Angst gehabt haben, dass eben von Lienz, also sprich von Osttirol oder von...
Da haben wir die Lienzer Klausel, wir brauchen nicht daraus nochmal so ein Bollwerk.
Da hatten sie wahrscheinlich, ich glaube, die haben mehrere, die haben 12, 13 solche Festungen im Kopf gehabt, um eben den Alpenraum, die Alpenfestung zu gestalten. Und deswegen hat noch eine am Anfang vom Buschertal hin sollen und diese, dass so quasi das gesamte Alpengebiet eine Verteidigungslinie wird. Es gibt ja Überlegungen auf den Reschen, was aufzutauen, ins Trentino und so weiter. Aber dazu ist es nachher nicht mehr gekommen. Franzensfeste ist sowas wie ein Symbol dieser Idee der Alpenfestung. Aber auch sowas wie ein Mahnmal. Denn schon eigentlich bei der Öffnung war eben klar, dass die Mauern, so dick sie auch sein und so gefinkelt sie auch geplant worden sein, die Entwicklung bei der Entwicklung von der modernen Kriegführung einfach überhaupt nichts mehr verloren haben. Die können da nicht mithalten. Es ist ein ganz ein komisches Relikt. Und somit stehen wir eigentlich vor der Frage, war Franzensfeste jetzt ein Meisterwerk oder war es einfach nur deppert? Auf der einen Seite architektonisch grandios, wirklich. Also auch die Planung, die Rekordzeit, sensationell. Also wirklich eine technische Leistung, sondergleichen. Und auf der anderen Seite militärisch nie gebraucht. Schon eine Fehlinvestition im Wert von zig Millionen vom ersten Tag an. Also zumindest ist es landschaftlich schön eingebettet. Aber ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht liegt der wahre Wert eh woanders. Vielleicht in seiner Nutzbarkeit oder vielleicht auch als mahnendes Symbol. Es war nachher die Tiroler Landesausstellung, wie sie wieder eröffnet worden ist fürs Publikum. Und insofern, glaube ich, sind diese Gedanken damals eh schon aufgegriffen worden. Heute ist die Franzensfeste kein militärischer Standort mehr. Wobei das noch gar nicht so lange her ist. Also die italienische Armee hat den Standort erst 1994 auflassen und überhaupt das militärische Sperrgebiet, glaube ich, erst 2003 wieder übergeben. Also seitdem ist es ein Ort der Kultur. In die Kasematten drinnen finden unterschiedliche Ausstellungen statt. Die Künstler bespielen jetzt die Räume. Besucher quälen sich die 450 Stufen auf und lernen dabei echt viel über Geschichte, also weit über die Geschichte der Festung hinaus. Es gibt Sonderausstellungen, eben zum Beispiel Hitler, Mussolini, aber zig andere auch, und staunen über dieses Gebäude. Also die Festung ist, wenn man so will, zum Symbol geworden für die Widersprüche der Geschichte, für verlorenes Gold, für kaiserliche Macht, für die Vergänglichkeit menschlicher Pläne. Und wie heißt es heute? Disruption, oder? Also ein Symbol, wie schnell Märkte, Technologien und Produkte sich ändern können. Und ich glaube, genau das erleben wir heute auch wieder. Und somit kann ich mir eigentlich keinen besseren Ort für solche Ausstellungen vorstellen, der aber auch andere Veranstaltungen hat, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja. Und somit bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht viel anders übrig, als wir eine Empfehlung auszusprechen. Solltet ihr wieder mal in Südtirol sein, solltet ihr nach Südtirol fahren, dann schaut euch das an. Auch die Führung ist total zu empfehlen. Für die Stufen muss man körperlich halbwegs beieinander sein. Man kann es machen, muss man nicht unbedingt. Aber wie gesagt, mit einer Führung ist es natürlich cool. Auf jeden Fall gibt es tolle Sonderausstellungen und da kommt jeder hin. Und das ist allein schon wert, dass man sich die Festung in der Nähe von Brixen näher anschaut. Ja, und das war meine Geschichte heute zur Festung Franzensfeste, eine Alpenfestung. Eigentlich ohne Nutzen, aber mit viel Geschichte. Und jetzt sicher ein Juwel in der Südtiroler Museumslandschaft. Museumslandschaft.
Gut. Auf die Museumslandschaft. Jawohl. Ja. Bravo. Ab in die Reflexion.
Museumslandschaft.
Ja, vielen Dank. War mir vieles nicht bekannt. Bauwerk kenne ich natürlich, fahrt man oft vorbei, aber sowohl das Gold als auch den Adler, als auch die Kasematten ohne Kanonen waren mir neu. Du hast schon reflektiert, deine große Reflexionsfrage war, wie hast du gesagt, Meisterleistung oder nur deppert. Ich glaube, es war Meisterleistung, aber halt zur falschen Zeit. 100 Jahre davor, super.
Ja, 100 Jahre davor warst du wahrscheinlich der Chef gewesen. Insofern ist es oft eine Frage des Timings. Ich meine, 100 Jahre ist jetzt auch ein bisschen spät. Da bist du jetzt auch weit dahinter. Also es war schon absehbar, dass sich die Dinge allein, die Logistik und so weiter massiv ändert, dass sich das alles verschiebt. Und insofern hat man da auf eine Idee aufgesessen, die schon viele Jahrzehnte alt war eigentlich, und damit war die Idee ja schon veraltet. Also Timing ist sicher ein Punkt, aber dann aus der Not das dann doch zu schaffen, vielleicht doch ein bisschen deppert.
Ja, wenn es heute ein Ort der Kultur ist, der Mahnung, der Aufklärung, dann ist das doch was Wunderbares.
Zumindest hat man es einer absolut sinnvollen Nutzung zugeführt, glaube ich. Und für mich war es immer noch überraschend, dass ich vorbeigefahren bin und das nicht so beachtet habe. Ich glaube, als Kind habe ich sogar ist das die Staumauer? So quasi deckt das ab und drinnen ist nachher irgendein Kraftwerk oder sowas. Aber aufgrund eines glücklichen Zufalls sind wir nachher doch einmal reingestolpert. Und wie gesagt, wir haben das heuer im August wiederholt und dann habe ich erst durch die Führung verstanden, was dahinter steckt. Insofern echt eine beeindruckende Geschichte. Ja.
Hast du noch Ergänzendes zu sagen? Fehlt dir noch was oder fühlst du die Geschichte als vollständig?
Nein, vollständig sind Geschichten nie, das ist klar. Aber ich glaube, als Eindruck, als Empfehlung reicht es leicht.
Gut. Damit schreiten wir zum letzten Punkt unseres heutigen Podcasts, der heutigen Folge. Und zwar ist es der Blick in Experience Tirol, die Show. Die gibt es ja zu sehen Montag bis Sonntag im Kaufhaus Tirol, zweiter Stock, also im Zentrum von Innsbruck. Lieber Peter, du darfst mir eine Frage stellen zu Experience Tirol, die Show.
Ja, es kommt eine Frage, aber wir haben das letzte Mal schon angesprochen. Ich will sie aber trotzdem nur einmal konkretisieren, weil ich selber damit so eine Gaudi habe.
Ja, bitte.
Felix, warum gibt es ab jetzt Merchandising der Experience Tirol?
Warum es die gibt? Mhm. Weil wir Geld machen wollen.
Aber nicht nur, oder? Ich finde diese Produkte, ich finde sie ja total cool. Und wenn man da so Sachen kriegt, wie eben Fotos mit einer Aussage drauf, dann ist das echt begeisternd und geht über den Faktor Geld machen hinaus. Ist das nicht so?
Also wir haben es gemacht, weil wir mehr Geld machen wollen. Das ist der Grund, warum es Merchandising gibt. Wenn du mich fragst, warum es aber lässig ist, dass wir es haben, sage ich, ich habe eine riesen Gaudi damit, weil Menschen jetzt unsere Marke herumtragen und das mit gutem Gewissen, weil die Marke Experience Tirol, sprich Erlebe Tirol heißt, was eine sehr schöne Aussage ist.
Absolut, ich kann mir das überall vorstellen. Also nicht nur am Berg, sondern gestern waren wir zum Beispiel in einer alten Tiroler Stube, wenn man da sowas anhat und da steht Experience Tiroler, nachher kombiniert das für mich so gut und deswegen würde ich da schon einen Aufruf starten und sagen, es gibt jetzt echt was Geiles bei uns im Foyer. Schaut euch das an und kauft das.
Das ist gut. In diesem Sinn hast du da selber eine Frage gestellt und sie selber beantwortet. Mir bleibt nur noch mich zu verabschieden, euch wunderschöne 2 Wochen zu wünschen. Da hören wir uns hoffentlich wieder. Habt ihr Feedback an uns, dann bitte an podcast@experiencetirol.com eine Mail schreiben oder auf Instagram schreiben oder uns privat persönlich schreiben. Wir freuen uns über jeden Input, jedes Feedback. Ansonsten bitte bewerten, weil das hilft, um die Sichtbarkeit des Podcasts zu steigern. Wir hören uns. Baba.
Viert euch.
Ist gut. Das taugt mir.
Jetzt ist es ausgeblendet.
Nein, das ist der Jingle. We'll be right back. der lange.
Ja. Mal schauen, August ist schon relativ lang her. Ein Monat, der meiste Monat.